Herzlich willkommen zum Podcast der FEG Wetzlar. Schön, dass du dir die Zeit nimmst. Wir beten, dass die Worte in diesem Podcast zu dir sprechen und dass dein Herz oder vielleicht sogar dein ganzes Leben sich dadurch verändern, weil Gott dir ganz persönlich begegnet.
Ich lese vor aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 18, die Verse 1 bis 8. Jesus wollte seinen Jüngern zeigen, dass sie unablässig beten sollten, ohne sich entmutigen zu lassen. Deshalb erzählte er ihnen folgendes Gleichnis. In einer Stadt lebte ein Richter, der nicht nach Gott fragte und auf keinen Menschen Rücksicht nahm. In der gleichen Stadt lebte auch eine Witwe. Sie kam immer wieder zu dem Richter und bat ihn, verhilf mir in der Auseinandersetzung mit meinem Gegner zu meinem Recht. Lange Zeit wollte der Richter nicht darauf eingehen, doch dann sagte er sich, ich fürchte Gott zwar nicht und was die Menschen denken, ist mir gleichgültig, aber diese Witwe wird mir so lästig, dass ich ihr zu ihrem Recht verhelfen will. Sonst bringt sie mich mit ihrem ständigen Kommen noch zur Verzweiflung. Der Herr fuhr fort, habt ihr darauf geachtet, was dieser Richter sagt, dem es überhaupt nicht um Gerechtigkeit geht? Sollte da Gott nicht erst recht dafür sorgen, dass seine Auserwählten, die Tag und Nacht zu ihm rufen, zu ihrem Recht kommen? Oder wird er sie etwa warten lassen? Ich sage euch, er wird dafür sorgen, dass sie schnell zu ihrem Recht kommen. Aber wird der Menschensohn, nachdem er gekommen ist, auf der Erde solch einen Glauben finden?
Ja, was für eine Geschichte, oder? Also was für ein Gleichnis da Jesus erzählt. Ich finde, dass es eine ziemlich schwierige Geschichte ist, also schwierig zu verstehen. In der Geschichte geht es um Gott, ja, Überraschung. Nee, aber ernsthaft, wenn wir Gott hören, dann haben wir ja alle irgendwie ein anderes Bild in unserem Kopf von dem, was wir uns ausmalen, was Gott ist. An was denkst du, wenn du Gott hörst? Das hängt damit zusammen, was du bisher von Gott gehört, gelesen oder gesehen hast. Haben deine Eltern dir das Thema Gott zum Beispiel vorenthalten? Oder wurdest du von Kindesbeinen an Bilder, wurde dir von Kindesbeinen an Bilder von Gott gemalt? Wurde Gott dir als der vorgestellt, der dich in deinem Zimmer sieht, auch wenn dich sonst kein anderer sieht? Oder war Gott der, zu dem du kommen kannst, wenn dir sonst keiner hilft? Wir alle tragen Bilder von Gott in uns. Und diese Geschichte, die räumt mit ein paar Bildern von Gott auf. Diese Geschichte heute Morgen, die hängt ein paar Bilder von Gott ab, von der Glaubenswand, von deiner Glaubenswand. Und vielleicht hängt sie auch ein paar neue Bilder auf an deine Glaubenswand. Was für ein Richter. Was für ein Richter. Bei Richtern, da denke ich an Barbara Salesch und Alexander Holt. Ja, kennt ihr die auch? Gut. Oder halt an Menschen mit komischen Perücken, Hämmern in der Hand und die immer Ruhe rufen. Das sind so meine ersten Assoziationen. Aber Richterinnen und Richter sind dazu da, Recht zu sprechen. Zumindest sollten sie das. Und der Richter hier aus der Geschichte, der tut das nicht. Zumindest am Anfang nicht. Gott ist ihm egal, Menschen sind ihm egal. Und das, was diesem Richter wichtig ist, das ist der Richter selbst. Das ist ein schlechter Richter. Noch mehr als heute hat ein Richter zur Zeit von Jesus ganz viel Macht. Der schlechte Richter, der kann fast tun und lassen, was er will. Er ist der Mann, der bestimmt, er hat Macht. Und ihm ist es völlig egal, was andere von ihm denken. Er zieht seinen Ego-Trip konsequent durch. Und dieser mächtige Mann ist ein ungerechter Richter. So ein Richter ist der Richter. Und was ist das für eine Witwe? Was ist das für eine Witwe? Ja, wenn ich an eine Witwe denke, dann denke ich nicht an eine Frau mit blonden Haaren, sondern an die sehr alte und grauhaarige Frau aus der Nachbarschaft früher. die lehnte den ganzen Tag so aus dem Fenster und hat das die Straße beobachtet. Und immer wenn jemand zu nah am Fenster vorbeigelaufen ist, hat sie versucht, mit dem zu quatschen. Vor 2000 Jahren, da waren Witwen zum Teil aber ganz anders. Frauen bzw. Mädchen, die werden, wenn sie 12 bis 14 Jahre alt sind, verheiratet. Ist jemand zwischen 12 und 14 und weiblich hier? Ja? Okay, sehr schön. Diese Teenager, die werden mit Männern verheiratet, die mindestens 18 sind oder älter. Die Ehemänner sind also ein ganzes Stück älter als die Ehefrauen und sterben deswegen auch wahrscheinlich früher ein ganzes Stück als ihre Frauen. Und dazu kommt, dass man früher bei weitem nicht so alt wurde wie heute. Kein wirkliches Gesundheitssystem, ständig kriegerische Auseinandersetzungen, viele Krankheiten, wenig Medizin und natürlich einseitige Ernährung. Alles Gründe, die dafür sprechen, dass diese Witwe vielleicht viel jünger ist, als du sie dir vielleicht vorstellst. Und damals, statistisch gesehen oder prozentual gesehen, gab es bedeutend mehr Witwen als heute. Witwe sein war aber vor 2000 Jahren im Gegensatz zu heute ein Megaproblem. In der von Männern dominierten Gesellschaft hatten Frauen überhaupt nichts zu melden. Sie galten als unmündig und sie müssen immer von Männern bevormundet werden. Wenn eine Frau jetzt keinen Mann mehr hat, dann hat sie fast nichts. Und nur um zwei Beispiele zu geben, eine Frau galt nicht als erbberechtigt. Was bedeutet, dass der Nachlass des verstorbenen Ehemanns auf keinen Fall an die Frau geht. Und vor Gericht ganz ähnlich. Die Aussage einer Frau galt vor Gericht als nichts. Frauen konnten wegen ihres Frauseins nicht in den Zeugenstand gehoben werden. Wenn Frausein mit schon so viel Widerständen zu tun hatte, dann war Witwe sein noch schwerer. Witwen hatten keine Rechte. Witwen waren absolut abhängig von der Hilfe anderer. Und diese Witwe, die wird gewusst haben, was das für ein Richter ist. Die Einstellung von ihm wird stadtbekannt gewesen sein. Sie ist aber abhängig von ihm. Sie hat keine andere Wahl und muss deswegen zu ihm gehen. Sie muss zu ihm, um ihr Recht gegen einen Feind, einen Gegner einzufordern. Und in der Geschichte scheint es so, als hat sie offensichtlich Recht, muss es aber von einem Richter noch zugesprochen bekommen. Also so eine Witwe ist die Witwe. Ich hoffe, das hält. Nicht ganz. Okay. So eine Witwe geht also zu so einem Richter. Jetzt können wir uns das so ein bisschen vorstellen, was Jesus da für eine Geschichte erzählt. Ohnmächtig und ohne Rechte geht zu Recht, volle Macht und Egoismus. Das kann ja nichts werden. Jesus erzählt, dass diese Witwe trotz allem zu diesem ungerechten Richter geht. Und er erzählt einen inneren Monolog des Richters, der darauf schließen lässt, dass sie trotz dieser Umstände zu ihrem Recht kommt. Aber nicht, weil der Richter auf einmal gottesfürchtig wird oder mal von sich selbst irgendwie absehen kann. Nein, der Richter willigt ein, weil er noch ein größerer Egoist ist, als wir vielleicht angenommen haben. Die Hartnäckigkeit der Witwe, die stört sein Wohlbefinden. Der ungerechte Richter ist absolut genervt von dieser Frau. Er hat einfach keinen Bock mehr auf sie. Und er will sie auf dem schnellsten Weg loswerden, ohne dass sie noch weiter eine große Szene machen kann. Und der schnellste und einfachste Weg ist halt kurz, ihr Recht zu geben. Da, hier hast es und jetzt Ruhe. Ja, was für eine Geschichte. Ich finde, eine schwierige Geschichte. Weil was bedeutet jetzt diese Geschichte? Die Geschichte der Witwe und dem ungerechten Richter. Was will uns Jesus jetzt damit sagen? Ich greife zwei Glaubenswahrheiten aus der Geschichte auf, die jeden von uns angehen. Einmal eine Reichsgottesperspektive und einmal eine Glaubenswahrheit, die das Beten betrifft. Fangen wir mit dem Beten an. Sollen wir uns jetzt mit der Witwe identifizieren? Wir sind die Witwe und Gott ist ein ungerechter Richter. Sollen wir Gott bestürmen und hartnäckig zu Gott beten, wie die Witwe, bis Gott einsieht, dass wir Recht haben? Nein, auf gar keinen Fall. Das will Jesus überhaupt nicht mit der Geschichte sagen. Jesus malt ein ganz anderes Bild von Gott. Jesus malt es typisch jüdisch. Jesus malt mit der wie viel mehr Technik. Kennst du die wie viel mehr Technik? Die geht ungefähr so: Wenn schon ein ungerechter Richter das hartnäckige Bitten einer Witwe irgendwann doch erhört, wie viel mehr erhört dich ein dich liebender Gott? Wenn schon ein ungerechter Richter das hartnäckige Bitten einer Witwe irgendwann doch erhört, wie viel mehr erhört dich ein dich liebender Gott? Wie viel mehr, ein wie viel mehr Gleichnis. Wir sollen uns nicht mit der Witwe identifizieren. Jesus malt auch nicht ein Bild von Gott als einen ungerechten Richter. Du bist Gott nicht egal, wie die Witwe dem Richter egal ist. Du bist Gott nicht gleichgültig, wie die Witwe dem Richter gleichgültig ist. Du bist Gott wichtig. Wie viel mehr erhört dich ein dich liebender Gott? Sollte da Gott nicht erst recht dafür sorgen, dass seine Auserwählten, die Tag und Nacht zu ihm rufen, zu ihrem Recht kommen? Die Geschichte wird missverstanden und auch missgedeutet. Viele falsche Gottesbilder wurden an innere Glaubenswände gehängt, und ein paar dieser Bilder von Gott möchte ich mit dir zusammen angucken. Und du entscheidest, ob du sie abhängen möchtest, neu aufhängen möchtest oder sie hängen lassen möchtest. Die Frage, die sich bei dieser Geschichte ja irgendwie aufdrängt, ist: Wie muss ich beten, dass Gott meine Gebete erhört? Und die Antwort von dieser Geschichte, die scheint irgendwie klar: Ah ja, du musst so beten, wie die Witwe den ungerechten Richter bestürmt. Aber die Antwort ist falsch. Diese Geschichte ist eine wie viel mehr Geschichte. Wir müssen nicht hartnäckig beten. Wir müssen Gott nicht bestürmen. Wir müssen Gott nicht belagern. Wir müssen mit Gott keinen Gebetskrieg führen. Das wäre dann ja so, als wüssten wir, was wirklich gut ist. Das wäre dann ja so, als müssten wir unseren Wissensvorsprung dem unwissenden und uneinsichtigen Gott einhämmern. Das wäre dann ja so, als wäre Gott wie ein ungerechter Richter, dem wir so lange auf die Nerven gehen müssen, bis er endlich nachgibt, damit wir aufhören, Gott endlich zu nerven. Nein, das ist wirklich kein christliches Bild von Gott. All das hartnäckige Bestürmen und das ausdauernde Beten, das müssen wir nicht. Das verlangt Gott nicht von uns. Dadurch werden unsere Gebete von Gott nicht erhört. Aber wenn ich ehrlich bin, dann habe ich schon so manchmal so Gedanken, dass ich, wenn ich eine lange Zeit immer wieder für die gleiche Person oder das gleiche Anliegen bete, dass ich mir dadurch irgendwie so das Recht erbete: Ja, jetzt muss Gott eigentlich mein Anliegen erhören, weil ich ja wirklich schon echt lange dafür gebetet habe. Kennst du vielleicht auch so Gedanken? Auch das ist ein falsches Bild von Gott. Gott ist kein ungerechter Richter, an dessen Tür wir ausdauernd rumschreien müssen, bis er uns erhört, damit wir ihm nicht mehr auf die Nerven gehen. So ist Gott nicht. Gott ist anders. Gott hört dich immer. Auch wenn es sich überhaupt nicht so anfühlt, Gott hört dich immer. Durch Jesu Tod am Kreuz steht nichts mehr zwischen dir und Gott. Nichts kann deine Gebete vor Gott abfangen. Gott hört dich immer. Wenn wir hartnäckig und ausdauernd, belagernd und gottbestürmend beten und dann meinen, dadurch Gott zwingen zu können, unsere Gebete zu erhören, dann haben wir ein falsches Bild von Gott. Die Einstellung, Gott bestürmen zu können, um dadurch Gott zu zwingen, mich zu erhören, ist sogar Ausdruck von Misstrauen gegenüber Gott. Weil wenn ich bete, wenn ich so bete, dann vertraue ich Gott nicht, dass Gott da ist, dass Gott mich immer hört, dass Gott sich kümmert. Wenn ich meine, ich müsste Gott durch meine Hartnäckigkeit überzeugen, dann vertraue ich mir und meiner Fähigkeit, hartnäckig beten zu können. Und misstraue damit Gott. Und misstraue damit Gott und seiner Liebe zu mir. Das ist krass. Die Frage ist aber, wird der Mensch so, nachdem er gekommen ist, auf der Erde solch einen Glauben finden? Wir müssen nicht hartnäckig beten. Wir müssen Gott nicht bestürmen. Wir müssen Gott nicht belagern. Aber wir dürfen es. Und das ist ein mega wichtiger Unterschied. Wir dürfen es. Hinter dem Müssen steckt ein falsches Gottesbild. Hinter dem Dürfen steckt Segen. Ich weiß noch, wie es mir gut getan hat am Anfang der Pandemie. Am Anfang der Pandemie habe ich täglich gegen die Pandemie gebetet und für Lösungen aus der Pandemie. Das hat mir gut getan. Mir tut es einfach generell mega gut, meine Ängste, meine Probleme, meine Bedenken unablässig Gott hinzuhalten. Aber habe ich dadurch Gott überredet, doch in der Pandemie zu wirken, obwohl er das gar nicht vorhatte? Haben meine Gebete den starken Arm Gottes bewegt, sodass er gewirkt hat, obwohl Gott gar nicht wollte? Ich denke nicht. Ich vertraue darauf, dass Gott in seiner Liebe zu uns auch ohne meine Gebete in der Pandemie Gutes bewirkt hat. Trotzdem habe ich ausdauernd und unablässig dafür gebetet. Für mich ist es schön, Gott mit meinen Sorgen zu bestürmen. Und das dürfen wir. Müssen es aber nicht. Gott steht nicht apathisch in der Gegend und wartet darauf, dass wir ihm sagen, was er zu tun hat. Gott steht nicht apathisch in der Gegend rum und hat taube Arme. Das ist kein christliches Bild von Gott. Was wäre das für ein Gott? Gott ist nicht abhängig davon, dass wir ihm sagen, was er tun soll. Mal davon abgesehen, dass dieses Gottesbild viel zu vermenschlicht ist, Gottes Arme sind ständig in Bewegung. Gott ist immer am Wirken. Gott wäre nicht Gott, wenn wir Gott kontrollieren könnten. Gott wartet nicht darauf, dass du zu ihm betest, um dann endlich loslegen zu können. Dann müsstest du ja an alles denken. Gott wirkt mehr, als du ahnst. Gott wirkt mehr im Verborgenen, als du ahnst. Und Jesus fixiert dieses Bild von Gott, dem Vater im Himmel, an unserer Glaubenswand, indem er sagt, euer Vater weiß, was ihr braucht, bevor ihr ihn bittet. Hä? Und warum ermutigt uns Jesus dann zum Beten? Warum bringt uns Jesus dann Beten bei? Direkt nach dem Vers erklärt er uns das Vaterunser. Warum ermutigt Jesus dann überhaupt unablässig zu beten? Jesus wollte seinen Jüngern zeigen, dass sie unablässig beten sollten, ohne sich entmutigen zu lassen. Und deshalb erzählte er ihnen folgendes Gleichnis. Jesus ermutigt uns. Jesus ermutigt uns. Alles, was uns beschäftigt, unablässig vor Gott zu bringen. Unablässig meint nicht bestürmen oder hartnäckig. Unablässig meint immer, überall, mit allem. Beim Autofahren, beim Saugen, beim Putzen, Spazieren gehen, beim Sport machen, beim Gassi gehen, beim Wickeln, beim Einkaufen. Unablässig meint auch eigentlich immer und überall, dann, wenn man heute Podcasts hört. Das wird dein Autofahren, dein Saugen, dein Wickeln und Gassi gehen verändern, probier's mal aus. Immer und überall dürfen wir mit allem vor Gott sein. Um mit Gott zu reden, müssen wir nicht wie die Witwe zu einem Richter irgendwo hingehen. Um mit Gott zu reden, dürfen wir einfach losreden. Und an dieses Privileg haben wir uns vielleicht als Christen schon viel zu sehr gewöhnt. Aber der heilige Gott hat uns durch Jesus geheiligt. Sodass wir uns nicht mehr irgendwie selber heiligen müssen, sodass wir nicht mehr an einen heiligen Ort gehen müssen, sodass wir einfach so, wie wir sind, mit Gott reden dürfen. Und Gott ist nicht an ach so heiligen und wohlgeformten Anliegen und Worten interessiert. Gott ist an dir interessiert. Gott will, dass du mit allem, was dich beschäftigt, zu ihm kommst. Gott will mit dir in Beziehung sein. Gott wünscht sich, dass du ihm das, was dich bewegt, mit ihm beredest. Weil Gott an dir interessiert ist. Es ist das wert, vor Gott gebracht zu werden, was dein Herz bewegt. Und Jesus will uns durch dieses Gleichnis ermutigen, so unablässig zu beten. Unablässig Tag und Nacht. Damit ist nicht gemeint, dass wir eigentlich permanent beten sollten und alles, was wir tun, wenn wir gerade nicht beten, dass Gott das nicht wollte. Nein, damit ist gemeint, dass wir immer und überall alles Gott sagen dürfen. Beweg dich das Achtelfinale der EM, dann rede mit Gott darüber. Gott ist interessiert an deinem Inneren und Gott will mit dir verbunden sein. Beweg dich die Klimakrise und das Hochwasser, dann rede mit Gott darüber. Gott interessiert sich für das, was dich bewegt. Gott will mit dir auch in all deinen Gedanken unterwegs sein. Ob Gott deine Gebete erhört, das liegt in Gottes liebender und gerechter Hand. Und da sind unsere Gebete am besten Ort. Jesus ermutigt uns, unablässig zu beten, unablässig mit Gott verbunden zu sein, unablässig meine Sorgen und Bedenken Gott vorzuhalten. Und dann sieht man auf einmal, dass Gott wirkt. Und dann erlebt man auf einmal was mit Gott. Dann fällt einem auf einmal auf, dass es vor und nach der Kinderferienwoche geregnet hat. Dann fällt einem auf einmal auf, dass 5 Tage lang kein Tropfen vom Himmel kam und die Sonne schien. Dann sieht man, dass sich plötzlich und unerwartet Familien haben doch einladen lassen. Dann hört man, dass Kinderlieder zu Hause noch weiter gesungen werden. Dann erlebt man, wie mutmachende Ohrwürmer mehr und mehr zu stark machenden Glaubenssätzen werden. Die Frage ist aber, wird der Menschensohn, nachdem er gekommen ist auf der Erde, solch einen Glauben finden? Jesus will uns zu diesem Glauben an den uns liebenden Gott ermutigen. Jesus will uns zu diesem Vertrauen auf den gerechten Gott ermutigen. Und damit sind wir abschließend bei der Reich-Gottes-Perspektive des Gleichnisses. Was hat das Gleichnis mit dem Reich Gottes zu tun? Gottes Königreich bringt auch Gottes Recht, also Gottes Gerechtigkeit mit sich. Da, wo Gott regiert, da herrscht Gottes Recht. Und wenn man sich so in der Welt umschaut und was man zum Teil auch selbst so erleben muss, dann fragt man sich ja schon, wo ist denn Gottes Recht? Wo ist denn seine Gerechtigkeit? Ich fand die Aktion letzte Woche in der Predigt so genial. Erinnert ihr euch? Matthias hat uns aufgefordert, unter unseren Stühlen das Reich Gottes zu suchen. Und ich habe es erst voll nicht gecheckt. Ich habe das Reich Gottes unter meinem Stuhl natürlich nicht gefunden. Und dann hat er aber uns nochmal aufgefordert, dass er das ernst meint. Wir sollten doch mal genauer nach was Kleinem und Runden schauen. Und tatsächlich habe ich es dann entdeckt. Unter jedem Stuhl lag so ein mini kleines Senfkorn. Und wenn Gott jetzt seine Herrschaft aufrichtet, dann geht es ähnlich zu wie bei einem Senfkorn, das jemand auf seinem Acker gesät hat. Das ist das Reich Gottes. Das Reich Gottes mit seiner Gerechtigkeit. Zunächst klein und unscheinbar. Und wir vertrauen. Und es wächst und wächst und wächst und wir vertrauen. Aus einem Mini-Senfkorn wird eine Pflanze, in der lauter Vögel nisten. So verspricht es Gott. So ist es mit Gottes Gerechtigkeit. Gottes Gerechtigkeit wächst. Wir vertrauen darauf. Und wir trachten nach ihr. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen, sagt uns Jesus. Dazu ermutigt Jesus. Dazu ermutigt uns Jesus in seinem wie viel mehr Gleichnis von der Witwe und dem ungerechten Richter. Sollte da Gott nicht erst recht dafür sorgen, dass seine Auserwählten, die Tag und Nacht zu ihm rufen, zu ihrem Recht kommen. Zu ihrem Recht kommen. Gott ist ein Gott, der dafür sorgt, dass die, die ihm vertrauen, zu ihrem Recht kommen. Gott baut sein Reich. In seinem Reich bringt Gott die Welt in Ordnung. Gott setzt sein Recht durch und schafft Rechtlosen, Ausgestoßenen, Missbrauchten und Vernachlässigten seine Gerechtigkeit. Der rechtschaffende Gott ist am Wirken. Wir vertrauen. Die Gottesherrschaft bricht an. Ja, sie ist schon da. Schon jetzt und noch nicht. In der Spannung vertrauen wir. Schon jetzt und noch nicht. In der Spannung glauben wir. Schon jetzt und noch nicht. In der Spannung beten wir. Die Frage ist aber, wird der Menschensohn, nachdem er gekommen ist, auf der Erde solch einen Glauben finden? Lass mich dich zum Abschluss fragen. Welche Bilder von Gott an deiner Glaubenswand solltest du vielleicht nochmal überdenken? Welche möchtest du abhängen? Gibt es Bilder von Gott, die du voll Vertrauen an deine Wand hängen möchtest, neu hängen möchtest, neu fixieren möchtest? Gott will immer und überall mit dir verbunden sein. Unablässig beten meint, immer, überall, mit allem zu Gott kommen zu dürfen. Für Gott bist du wichtig. Gott hört dich immer. Gott sorgt sich um dein Recht. Gott schafft seine Gerechtigkeit. Gottes Reich ist angebrochen, es ist schon da. Gottes Reich ist am Wachsen, es ist noch nicht in Gänze da. Gott baut sein Reich. Wir vertrauen und wir beten. Amen.
Wir hoffen, dass dich diese Predigt ermutigt und herausgefordert hat. Wenn du Fragen hast oder dich weiter mit uns connecten willst, dann schau doch auf unseren Social-Media-Kanälen vorbei oder nutze unsere Webseite feg-wetzlar.de. Wir freuen uns darauf, dich kennenzulernen.